Guten Morgen. Wie geht's euch nach Weihnachten und nach Silvester? Eigentlich kann der Winter auch schon wieder gern vorbei sein. So geht's mir immer. Wenn Silvester spätestens vorbei ist, dann braucht auch kein Schnee mehr kommen. Dann können wir auch gleich hier den Weihnachtsbaum rausschmeißen und sowas. Komm, lass doch den Frühling kommen, lass doch wieder die Bäume anfangen zu blühen und so weiter, dann hat man auch keine Lust mehr so jetzt noch kalt oder Auto kratzen oder irgend sowas morgens. Also wenn es nach mir ginge, vor Weihnachten sehr gerne, weiße Weihnachten wäre auch mal schön, irgendwann mal zu erleben, aber neues Jahr, da will man auch wieder starten, also dann soll es auch wieder Frühling werden. Und heute habe ich für euch ein Bild mitgebracht, das ist, jetzt fragt ihr mich vielleicht, ja, aber das ist ja kein Frühling, das ist ja sehr herbstlich hier, was wir hier haben. Wir haben hier Weinberge in der, oder kurz vor der Erntezeit, also man sieht die wunderschönen Farben und sowas. Und vielleicht fragt man sich, aber das passt nicht so richtig zum Frühling oder das passt nicht so richtig zum Neujahr oder sowas. Naja, habe ich mir gedacht, also heute soll es darum gehen, Jesus Christus, der Weinstock, und wenn man etwas einpflanzt, dann macht man das ja mit Hinblick auf den Herbst, mit Hinblick auf die Erntezeit. Man macht sich im Vorfeld Gedanken, was man denn da einpflanzen möchte. Und man hegt und pflegt die Pflanze so, damit man später, wenn die Erntezeit irgendwann mal da ist, dass man da den größtmöglichen Ertrag erhält. Das bedeutet eigentlich, dass man sich schon am Anfang die Gedanken macht übers Ende. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Wir sind auch am Jahresabschlussgottesdienst haben wir auch über die Früchte dieser Gemeinde gesprochen. Und wir haben auch diese Bibelstelle erwähnt, in Johannes 15. Und ich fand es so passend und ich fand es so schön, diesen Blick am Anfang darauf zu haben, wie wollen wir dieses unbeschriebene Blatt, dieses Jahr 2024, hinterher dastehen lassen. Was wollen wir als Gemeinde dazu beitragen, dass wir Frucht tragen und ja, wie hier so ein schöner Weinberg in ja, voller Pracht stehen dürfen? Was müssen wir für Wege jetzt gehen? Wenn man sät, dann mit Blick auf die Ernte. Man sät keine Erbsensamen ein und hofft, dass Tomaten draus werden. Und man sät auch keine Kartoffeln ein und hofft, dass auf einmal Kirschen draus werden. Und die Frage, was für Schritte wir jetzt gehen als Gemeinde, ist einfach so wichtig, dass ich finde, dass sie verdient, dass wir jetzt schon darüber sprechen. Genau. Die Fragen, die sich uns stellen müssen, sind wir bereit, Frucht zu tragen? Und wenn ja, wie schaffen wir das? Was für Frucht und wie viel Frucht möchten wir tragen? Wir gehen rein in die Bibelstelle in Johannes 15. Jesus fängt an. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Jesus fängt dieses Gleichnis gleich an, ohne viel Trara, ohne viel es war einmal, ohne viel stellt euch vor und sowas, da ist irgendwann mal gewesen, sondern er lässt da wirklich gar keine Missverständnisse. Er fängt direkt an und sagt, ich erzähle euch ein Gleichnis, ich bin der Weinstock, unmissverständlich, und mein Vater ist der Weinbauer. Der wahre Weinstock, als wahrer Weinstock stellt sich Jesus vor. Was bedeutet es, der wahre Weinstock zu sein? Jesus stellt sich vor als Zum einen als Weinstock, als Versorger für die Reben, die an ihm hängen. Er ist es, der sie versorgt, der sie ja, wachsen lässt. Aber er spricht auch von einer Wahrheit dabei. Er sagt, da ist kein Spielraum für Abkürzungen. Da gibt es keine Umwege. Jesus ist als Weinstock alternativlos. Gleichzeitig spricht er von seinem Vater als der Weinbauer. Das bedeutet, Gott ist der Besitzer des Weinbergs. Er hat das Ziel und er beurteilt die Pflanze und er beurteilt den Wein. Wieso macht Jesus jetzt hier so eine Trennung zwischen seiner eigenen Person? Wenn man Jesu reden hört, weiß man, dass ja, wir Menschen und Gott zwei völlig unterschiedliche Wesen sind. Wir Menschen, wir sind in unserer Wahrnehmung und unserem Verständnis sehr begrenzt. Wir sind sehr zweidimensional in unserer Wahrnehmung. Ich bin John und nicht Shirelle. Mein Hemd ist blau-weiß gestreift und nicht rot-gelb gepunktet. Und das eine ist das eine und das andere ist das andere. Oben ist oben und unten ist unten. Gott dagegen stellt sich uns in der Bibel als unbegrenzt vor. Er legt die Regeln und Gesetze selbst fest. Und er ist auch mehrere gleichzeitig. Gott ist Jesus Christus und der Weinbauer und der Vater. Und er macht diese Trennung für uns zum besseren Verständnis. Er stellt sich, wie Gott selbst auch, in der Bibel oft als Personen vor, die sich für uns in erster Linie vielleicht sogar widersprechen mögen. Da wird vom Friedefürst gesprochen, also jemand, der bemüht ist, Frieden zu schaffen, und gleichzeitig als der Herrscher der Herrscharen, also ein großer Kriegsherr, ein Anführer von einem riesigen, bewaffneten Kampfestrupp. Und er vereinigt beides trotzdem in seiner Person. Für uns Menschen ist es nicht möglich. Wir können nicht beides sein. Er spricht von sich auch als der perfekte, gerechte Richter. Und gleichzeitig lesen wir in der Bibel, dass eine einzige Sünde, die wir getan haben, uns auf ewig von Gott trennt. Aber gleichzeitig ist er auch der barmherzige Hirte, der uns den Weg frei macht, dass wir doch gerettet werden können. Für uns Menschen, die wir so zweidimensional denken und sagen, ja was jetzt, entweder Richter oder Hirte, mag das vielleicht kompliziert sein. Aber für Gott ist es nicht unmöglich, denn Gott legt diese Regeln fest, Gott hat diese Regeln festgelegt in sich, in seiner Person. Und deswegen macht Jesus uns zuliebe hier diesen Unterschied von sich selbst, also vom Sohn als der Versorger und vom Weinbauer als der Richter, als der die Traube beurteilt, der die Rebe kontrolliert, sie wachsen lässt und der ein Ziel mit ihr verfolgt. Jesus spricht von zwei Reben, die einen, die keine Frucht bringen. Die Rebe, die keine Frucht bringt, die baut nicht an Gottes Reich mit. Sie raubt dem Weinstock eigentlich die Energie. Es gibt auch die Rebe, die Frucht bringt. Sie hängt Jesus an, sie baut aktiv am Reich Gottes mit und sie lässt sich vom Weinstock versorgen. Das Interessante ist, beide Reben machen Bekanntschaft mit der Winzerschere. Nicht eine ist verschont davon und Gott klammert nicht unsere Fehler und unsere Verwüchse aus und spricht davon, dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, eine perfekte Rebe zu sein, eine perfekte Frucht zu geben, die keinerlei Korrektur und Hilfe von Gott bedarf. Das gibt es nicht. Das ist in diesem Beispiel nicht abgedeckt. So oder so muss Gott der Vater, der Winzer, ran und schneidet entweder ab oder zurück. Und das kann schmerzhaft sein. Das können Dinge sein wie ein Beruf, der dich davor abhält, ein guter Familienvater zu sein. Vielleicht ist es in allererster, vielleicht ja, zerbrichst du darunter oder leidest darunter, dass Gott hier vielleicht die Schere ansetzen muss. Vielleicht ist es eine Beziehung. Vielleicht ist es ja, etwas, wo du ja, nur halbe Sache gemacht hast. Und du möchtest eigentlich Frucht bringen. Und Gott ist doch da und sagt, ja, ich muss es beurteilen und ich will ja, dass du am Schluss mehr Frucht bringst. Deswegen konfrontiert er beide eben mit dieser harschen, mit diesem harschen Werkzeug. Gott sieht, wohin wir uns verwachsen. Gott sieht, wohin wir uns verlaufen. Uns können Dinge zum Fallstrick werden. Und diese Korrektur tut er nicht aus Bosheit, sondern er tut sie, weil er den Herbst, die Erntezeit im Blick hat und weil er weiß, was am Schluss ja, verhindert wird, wenn er eben nicht uns korrigiert und nicht an uns arbeitet. Wir lesen weiter. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe hier ein Bild gefunden von jemand, der so Weinreben in der Sommerzeit, also noch bevor sie Frucht tragen, abgeschnitten hat und sich in eine Vase gestellt hat. Das sieht ganz schön aus, bisschen grün in der Wohnung und eigentlich ist die Rebe auch versorgt, sie hat da ihr frisches Wasser drin, aber sie haftet nicht dem Weinstock an. Und egal was passiert, diese Rebe wird keine Frucht bringen. Man wird nie daraus Wein ernten können. Man wird nie daraus einen Mehrwert erzielen können. Es wird immer nur, ja, vielleicht sieht es schön aus nach außen hin, aber es verfehlt seinen Sinn. Und genau das ist, was Jesus hier gesagt hat. Er sagt, als Rebe können wir von uns heraus abgeschnitten, abgetrennt von Gott oder von Jesus besser gesagt, als Weinstock keine Frucht bringen. Das funktioniert nicht. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Schirelle und ich haben letztens einen Film geschaut mit einem einzigen Schauspieler. Und den sieht man hier. Das ist Robert Redford. Und der Film heißt All is Lost, alles ist verloren. Und es geht um einen Segler, der in der asiatischen See dort, ein richtiger Profi, also man sieht es auch, so ein richtiger Seebär, der auf so einem kleinen Segelboot alleine einen Solo-Trip macht und irgendwann mal an Deck einschläft. Die Sonne scheint ihm so schön auf dem Rücken, er hat davor im Vorfeld alles abgecheckt, da ist nichts irgendwie in Sicht, kein Hindernis oder kein Verkehr, kein Schiffsverkehr und er genehmigt sich da einfach mal so einen Schlaf in der Sonne irgendwie und wird von einem Rumpeln geweckt, also aus dem Schlaf gerissen, babam. Was ist passiert? Sein Schiff hat einen Container, der ins Wasser gefallen ist, gerammt und hat Leck geschlagen und das Wasser strömt rein. Und der Film ist genial, weil dieser Mann, der spricht eigentlich kein Wort die ganze Zeit. Mit wem soll er sprechen? Er ist alleine unterwegs. Und man sieht sofort, es ist ein richtiger Profi. Also der ist die Ruhe selbst, schaut sich das an, okay, das ist rein. Und irgendwann schaut er sich den Schaden an, hier sieht man es, steigt da ins Wasser und sieht, das Containereck hat genau seine Kommunikationseinheit getroffen. Also die Funkverbindung zum Land. Und er merkt, okay, gut, ja, dann muss ich das Baby eben so schaukeln. Er schaut sich um, orientiert sich, wo er sich befindet, auf der Seekarte und fängt an, das Schiff notdürftig zu flicken. Und merkt aber irgendwann mal, weil ein Sturm aufzieht, oh, das wird ganz schön schwierig. Und kann sein Schiff irgendwann mal nicht mehr retten. Er hat zwar noch die Zeit, sich die wichtigsten Sachen zusammenzusammeln, begibt sich auf das Rettungsraft, also auf dieses Rettungsboot, so ein aufblasbares Flatterboot, und nimmt seinen Sextanten mit, seine Notausrüstung, seine Medizin und versucht noch so viel Wasser wie möglich mitzunehmen und muss sein Schiff hinter sich lassen und begibt sich auf die offene See. Und dann beginnt eine Reise, die sehr interessant ist, weil man sieht, wie viele Vorkehrungen er trifft, und es wird immer aussichtsloser. Da kommt einfach keiner vorbei. Am Anfang benutzt er noch seinen Sextanten und schreibt in einem Notizbuch seine Koordinaten auf, rechnet sich aus, wo er ist. Das merkt man schon richtig, dass er da schon aus der Übung ist, dass er sich da eher an die moderne Technik gewöhnt hat. Und rechnet sich irgendwann mal aus, dass er sich auf der Route von Containerschiffen befindet und freut sich. Und irgendwann kommt tatsächlich ein Containerschiff vorbei. Und man denkt sich, okay, ja, okay, jetzt ist der Film gelaufen. Und er steigt aus diesem Boot, man sieht es da unten, und zündet die Notfackel an und hält sie hin und versucht zu schreien. Am Anfang bleibt ihm sogar die Stimme weg, weil er schon mehrere Tage kein Wort gesprochen hat. Und er findet seine Stimme wieder und ruft und ruft. Und das Schiff, so riesig wie es ist, fährt einfach an ihm vorbei, weil es ihn nicht sieht. Er ist ein klitzekleiner Fleck irgendwo in der Gischt von den Wellen. Und er ist so verzweifelt. Das Wasser geht zu Ende. Und man spürt einfach, es geht dem Ende zu. Es kommen Stürme, sein Wasservorrat geht komplett zur Neige. Er hat einen Sonnenstich und ist dort einfach in seiner ganzen Verzweiflung alleine. Und man denkt, okay, der Mann ist, der ist eigentlich schon tot. Das Urteil ist gefällt. Und irgendwann in der Nacht sieht er einen kleinen Lichtstrahl am Horizont. Und er fängt an und nimmt seine letzte Fackel, zündet sie an und ruft. Er ist so durstig und seine Kehle so trocken, dass er kein Wort herauskriegt. Wedelt, wedelt, und als er irgendwann mal sieht, dass diese Fackel zu Ende geht, da denkt er sich, okay, die haben mich nicht gesehen. Der Scheinwerfer geht an ihm vorbei oder sieht ihn nicht. Und er fängt an und nimmt sein Notizbuch und reißt die letzten unbeschriebenen Seiten von seinem Sextanten, wo er die Sextantenkoordinaten aufgeschrieben hat, reißt sie raus und zündet sie an. Und trotzdem nicht. Und irgendwann, und das ist das Geniale an diesem Film, irgendwann stellt er fest, hey, das jetzt gerade ist meine allerletzte Chance. Jetzt geht es darum, ob ich es überhaupt überlebe oder ob ich zugrunde gehe. Und er fängt an und reißt auch die Koordinaten raus. Er fängt an, seine Seekarte anzuzünden. Er zieht seine Jacke aus und schmeißt sie in dieses Feuer. Und das Feuer in seinem Raft wird so groß, wir sehen es hier, dass das ganze Ding in Flammen steht. Und er muss sich irgendwann mal ins Wasser retten und kann nur hoffen, dass dieses Licht irgendwie durchscheint. Und ihm verlässt die Kraft, er geht unter. Und die letzten Szenen des Films sind wirklich, dass man denkt, boah, Wahnsinn, so nah und nicht geschafft. Aber dann kommt der Lichtstrahl, wie er hier ist, und hat dieses Zeichen von ihm gefunden, dieses Aufgeben an allem, was er sich festgeklammert hat, an seinem ganzen Wissen, seinen Sextantenkoordinaten, seiner Sicherheit, seiner Regenjacke, seinem Verbandzeug, was er alles verbrannt hat, weil er gesagt hat, er braucht es nicht mehr. Er weiß ganz genau, die einzige Chance ist dieses kleine Licht am Horizont. Und der Film endet damit, dass er sich ein letztes Mal an die Oberfläche hervorkämpft und eine Hand wird ihm entgegengestreckt. Bumm. Und ich habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, das muss ja eigentlich quasi eine christliche Botschaft sein. Das kann ja nicht sein, dass das einfach so, hä? Das zeigt ja genau das, wovon Jesus hier spricht. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich bringt dir deine Regenjacke nichts. Du bist zum Untergang verurteilt. Mit eigener Kraft schaffst du es nicht. Du kannst auch nicht ins Wasser springen und anfangen zu schwimmen. Kein Land in Sicht. Es geht nicht. Verstehst, dass die einzige Chance, die es gibt, die ist, dass du ihm anhaftest und ihm alles übergibst, was dein Leben ausmacht. Alles. Deine Familie, deine Arbeit, jede einzelne Sache, die dich ausmacht, die du besitzt und die du hast. Ansonsten, keine einzige Sicherheit kann dich davon abhalten. Wenn dieser Mann gesagt hätte, ja okay, die leeren Seiten aus meinem Koordinatenheft, die gehe ich nach, ah ja, schade, nicht geschafft. Das wär's gewesen. Dann wärst du in einer kuschelig warmen Regenjacke, in einem schön schwimmenden Rettungsboot einfach zugrunde gegangen. Es hätte ihm alles nichts genützt. Für was braucht er das alles noch? Wenn die Chance ist, das einzutauschen gegen das Leben. Jesus führt fort, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wenn wir in Jesus bleiben und seine Worte in uns bleiben, dürfen wir bitten, um was wir wollen. Das klingt schon mal richtig cool. Da wünsche ich mir, da fühlt man sich zurück an Weihnachten erinnert, ne? An Wunschliste. Also vielleicht hat man das früher gemacht, hat sich eine Wunschliste aufgeschrieben, was man sich denn alles wünscht. Es ist lustig, dass wir Menschen uns immer gleich auf unseren Vorteil so stürzen und vergessen rechts und links. Weil ganz am Anfang sagt Jesus eine ganz klare Bedingung dazu. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Eine Frage. Wenn eine Mutter ihr Kind lieb hat, also wirklich, ach, es ist einfach ein schönes Kind. Und es geht jetzt in die erste Klasse und es macht alles super und was weiß ich was. Und das Kind sagt, du Mama, ich habe jetzt ein gutes Zeugnis nach Hause gebracht. Ich hätte einen Wunsch. Ja, okay. Was ist dein Wunsch? Ich will jeden Tag, dass es Gummibärchen gibt. Zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Was denkt ihr, was die Mutter sagt? Okay, ja, hast du verdient. Aus Liebe kann sie das gar nicht sagen. Das geht ja gar nicht. Warum? Es wird das Kind kaputt machen. Sie hätten immer lang was von dem Kind. Das wäre schnell zu Ende, das Glück. Aber andererseits muss man ja auch sagen, ein Kind oder jemand, der vom Geist oder vom Wort Gottes erfüllt ist, dessen erster Wunsch ist, Herr, dein Wille soll geschehen. Was du für richtig hältst, das soll passieren. Und der gibt seine Wünsche oder der stellt seine Wünsche und seine Träume hinten an und sagt, Herr, wenn es ja nicht dazu dienlich ist, Frucht zu tragen, weil das ist das, was am Schluss gesagt wird. Es wird eigentlich impliziert, dass wenn wir in Jesus sind, unser Wunsch automatisch ist, Frucht zu tragen, zu leuchten, zu scheinen nach außen hin. Und die Frage, die sich uns stellt dieses Jahr, Anfang 2024, ist, wirst du dieses Jahr Frucht bringen? Werde ich dieses Jahr Frucht bringen? Ist mir bewusst, dass es keinen anderen Weg dazu gibt als Jesus? Und ist mir bewusst, dass ich ohne Jesus gar nichts tun kann? In Galater 5, 22 und 23, und damit möchte ich schließen, da lesen wir die Früchte des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Bist du bereit, dieses Jahr zu lieben? Andere zu lieben? Deine Feinde zu lieben? Deine Freunde zu lieben? Deine Familie zu lieben? Freude. Wieder stürzen wir uns auf das, was uns gefällt. Ah, froh sein, ja, das macht Spaß. Aber bist du anderen Leuten eine Freude? Ist es eine Freude, mit dir Umgang zu pflegen? Ist es eine Freude, dich um sich zu haben? Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz irgendetwas einzuwenden. Lieber Vater, ich möchte dir danken für dein klares Wort. Ich möchte dir danken, dass du uns so bewusst machst, dass wir in dir als unseren Weinstock bleiben müssen. Ich möchte dir danken, dass du uns bewusst machst, dass dieser Weinstock nicht unsere Gemeinde ist, nicht unsere Familie ist, nicht wir selbst sind, sondern dass du, Jesus Christus, dieser Weinstock, dieser Versorger bist, der auch der Grund dafür ist, ewiges Leben zu bringen. Und vor allem auch, der uns dazu befähigt, gute Frucht zu tragen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir uns als Gemeinde und dass du mich auch, ja, da korrigierst, wo ich davon abweiche, gute Frucht, gegen die kein Gesetz etwas hat, zu bringen. Amen.